Deutschlandfunk Nova. Update.
Eine anlasslose Überwachung eines Arbeitnehmers durch einen Keylogger ist rechtswidrig und unzulässig.
Das war Waldemar Reinfelder, der Sprecher des Bundesarbeitsgerichtes in Erfurt. Da ist heute ein Grundsatzurteil zur Überwachung von Beschäftigten am Arbeitsplatz gefallen. Deutschlands höchste Arbeitsrichter setzten dem Einsatz einer verdeckten Spähsoftware enge Grenzen. Mit diesem Thema geht's heute los. Ich bin Amelie Fröhlich, guten Abend.
Update.
Das Urteil heute dreht sich um sogenannte Keylogger. Dabei handelt es sich um eine Software, die alle Tastatureingaben an einem Computer heimlich aufzeichnet. Im konkreten Fall ging es um einen Programmierer aus Nordrhein-Westfalen, dem gekündigt worden war. Sein Chef hatte ihn mit so einem Tastaturspion überwacht und dann rausgeschmissen. Begründung: Der Mann habe seine Arbeitszeit teilweise für private Zwecke genutzt. Der Gekündigte betonte heute, dass er mit dem Rechner nur in den Pausen Privates erledigt habe. Er hatte unter anderem ein Computerspiel programmiert und Arbeiten für die Firma seines Vaters erledigt. Für den Anwalt des Gekündigten war die heimliche Überwachung ein Unding und ging viel zu weit.
Das war völlig umfänglich. Es wurde also 1:1 jeder Tastenanschlag mitgelockt, also mit aufgezeichnet, sodass also Passwörter, PIN-Nummern, Kreditkartendaten erfasst wurden.
Auch die Erfurter Richter halten den Einsatz des Keyloggers in dem verhandelten Fall für unzulässig. Ihrer Ansicht nach handelt es sich um einen massiven Eingriff in die Persönlichkeitsrechte des Arbeitnehmers. Ein Keylogger-Einsatz ist nach Angaben von Gerichtssprecher Reinfelder nur in ganz speziellen Fällen möglich.
Ein solcher Eingriff ist eben nur gerechtfertigt, wenn ich konkrete Anhaltspunkte einer schweren Pflichtverletzung oder einer Straftat habe.
Das traf dem Gericht zufolge im aktuellen Fall nicht zu. Deswegen betont der Gerichtssprecher:
Eine Kündigung kann auf diese Erkenntnisse nicht gestützt werden.
So hatten vor dem Bundesarbeitsgericht in Erfurt auch schon zwei Vorinstanzen entschieden. Bedeutet, das Unternehmen muss dem Kläger das entgangene Gehalt nachzahlen. Ein Urteil, das wegweisende Bedeutung für ähnliche Fälle haben dürfte.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Im Netz kommt das Keylogging-Urteil bei vielen gut an. Friedrich Peter lobt bei tagesschau.de die engen Grenzen, die das Gericht Arbeitgebern damit gesetzt hat. Wo ist denn da Anfang und Ende der Mitarbeiterkontrolle? Wie viele Arbeitsplätze gibt es bereits zu Hause? Wie viel schreiben nicht kurz eine Mail? Hier kann ja fast das gesamte Privatleben kontrolliert werden. Wenn ein Arbeitgeber so etwas nötig hat, stimmt was nicht mit dem Arbeitsklima. Hartmut Hoffmeister postet auf Facebook: Sehr gutes Urteil. Verantwortliche und zukunftsorientierte Vorgesetzte haben längst erkannt, dass Unternehmen nur dann erfolgreich sind, wenn sie ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Freiraum zur Entfaltung geben. Drangsalierung und kleinliche Kontrolle sind Methoden von gestern. Michael Wegener empfiehlt Chefs: Zufriedene Arbeitnehmer sind effiziente Arbeitnehmer. Was bringt ein Mitarbeiter, der die vollen 8 Stunden durchpowert, dann aber nur qualitativ mittelmäßigen Code abliefert? Und Nicole Münn meint: Wow, da will man arbeiten. Die Chefin hat offenbar selber viel Zeit.
Was sonst noch wichtig war?
US-Präsident Donald Trump hat mal wieder für Empörung gesorgt. Dieses Mal mit der Ankündigung, dass Transgender aus dem US-Militär verbannt werden sollen. Trump hatte gestern getwittert, Transgender störten beim Militär und ihre medizinische Versorgung sei zu teuer. Betroffene wie Kristen Beck, eine ehemalige Marine-Elite-Soldatin, können das nicht nachvollziehen.
Ich war schockiert. Ich fasse nicht, dass er damit auf Twitter rauskommt. Wie wäre es mit etwas Respekt?
Im US-Militär gibt es schätzungsweise einige tausend Transgender, also Menschen, die sich nicht mit ihrem Geburtsgeschlecht identifizieren oder die sich keinem eindeutigen Geschlecht zuordnen können. Christine Beck fragt sich jetzt, was aus den Transgendern beim Militär werden soll.
Was ist mit denen, die bereits ehrenhaft in Uniform dienen? Werden ihre Verträge gekappt? Werden sie rausgeschmissen und einer Hexenjagd ausgesetzt?
Der kalifornische Abgeordnete Scott Peter will noch verhindern, dass Trump Transgender vom Militärdienst ausschließt. Er hat dazu einen Antrag auf den Weg gebracht.
Mir fällt nichts Rückwärtsgewandteres ein, als jungen Männern und Frauen zu sagen, dass sie wegen ihrer sexuellen Identität nicht helfen dürfen, dieses Land zu verteidigen.
So sehen das auch hunderte Menschen, die sich in New York und San Francisco versammelten und gegen Trumps Ankündigung protestierten. Auch Bürgerrechtsgruppen und viele Politiker reagierten empört. Und selbst die Chefs der großen Technologieunternehmen im Silicon Valley, wie Facebook oder Twitter, die sich nur sehr, sehr selten zu politischen Themen äußern, kritisierten Trumps Entscheidung. Auf dem Tempelberg in Jerusalem ist es zu Zusammenstößen zwischen Palästinensern und der israelischen Polizei gekommen. Nach Angaben des Rettungsdienstes Roter Halbmond wurden Dutzende Menschen durch den Einsatz von Tränengas und Gummigeschossen verletzt. Eigentlich sah alles nach Entspannung in dem Konflikt aus. Israel hatte die Sicherheitsvorkehrungen am Tempelberg gerade erst wieder gelockert und Kameras und Metalldetektoren entfernt. Daraufhin waren zum ersten Mal seit 2 Wochen Muslime zum Beten auf das Gelände in Jerusalem gekommen. Korrespondentenberichten zufolge versammelten sich heute tausende Gläubige zum Nachmittagsgebet. Sogenannte Gefährder, denen zugetraut wird, dass sie einen Terroranschlag verüben, dürfen weiter aus Deutschland abgeschoben werden. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass die Regelung mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Aus Karlsruhe berichtet Klaus Hempel.
Nach dieser Vorschrift können die Landesinnenminister in einem beschleunigten Verfahren die Abschiebung von Ausländern anordnen, wenn von ihnen eine besondere Gefahr für die Sicherheit in Deutschland ausgeht. Im konkreten Fall ging es um einen Algerier aus Bremen. Er hatte sich mehrfach zum sogenannten Islamischen Staat bekannt. Im März hatte der Innensenator von Bremen angeordnet, ihn sofort abzuschieben. Zu Recht, so das Bundesverfassungsgericht.
Die einen haben nach dem Hochwasser angefangen aufzuräumen, die anderen befürchten noch das Schlimmste. Im südlichen Niedersachsen bereiten sich die Behörden auf eine Flutwelle vor. Besonders betroffen ist die Gegend um Hildesheim bei Hannover. Da ist der Fluss Innerste über die Ufer getreten und die Pegelstände sind wieder gestiegen. Auch in Braunschweig ist die Lage angespannt, genauso wie in Haarsleben im Harz in Sachsen-Anhalt. Der kleine Ort ist großflächig überschwemmt. In einem Nachbarort droht ein durchweichter Hang abzurutschen und Wohnhäuser mitzureißen. Im Kreis Goslar in Niedersachsen dagegen ist der Katastrophenalarm inzwischen aufgehoben worden. Jetzt laufen die Aufräumarbeiten und die Betroffenen beginnen zu realisieren, was das Hochwasser angerichtet hat.
Man ist irgendwie betäubt, ne? Dann hatte ich noch im Keller mein Brautkleid. Vor 2 Jahren habe ich geheiratet. Das kann ich jetzt auch entsorgen.
Vor allen Dingen jetzt, wo das Wasser zurückgegangen ist, sieht man ja erstmal, was für Schäden entstanden sind.
Natürlich sind es nur materielle Schäden, aber trotzdem, man ist auch mit dem Herzen dabei, es sind alles private Dinge. Und das Entsorgen, sage ich mal, da schmeißt man immer ein Stück von sich selber eigentlich auch weg.
Wie hoch die Schäden durch das Hochwasser genau sind, ist noch unklar. Goslars Oberbürgermeister hatte von Kosten in Millionenhöhe gesprochen.
Was noch wichtig wird.
Seit Monaten schon kommt es in Venezuela zu heftigen Ausschreitungen und ein Ende ist nicht in Sicht. Für morgen plant die Opposition einen großen Protestmarsch in Caracas. Damit will sie die Wahl einer verfassungsgebenden Versammlung am Sonntag verhindern. Gegner von Venezuelas Präsident Nicolas Maduro werfen ihm vor, er wolle das Gremium mit eigenen Anhängern besetzen, um sich, Zitat, diktatorische Vollmachten zu sichern. Die Opposition fordert Maduros Rücktritt. Sie macht ihn für die schwere Wirtschaftskrise in dem südamerikanischen Land verantwortlich. Bei den Ausschreitungen in Venezuela sind in den letzten Monaten mehr als 100 Menschen gestorben. Erst gestern sind bei Protesten im Rahmen eines 2-tägigen Generalstreiks wieder 2 Demonstranten getötet worden, ein 16-Jähriger und ein 30-Jähriger.
Und sonst in der Welt?
Durch die Grand Central Station in New York strömen jeden Tag eine 750.000 Besucher. Viele davon auch nur, um mal ein Foto von der beeindruckenden Architektur zu machen. Jetzt will der zuständige Sicherheitschef der US-Verkehrsbehörde den Schutz gegen Terroranschläge an dem historischen Bahnhof verstärken. Die Mülleimer dort sollen mit Beton ausgekleidet werden. Außerdem haben sie einen so kleinen Einwurfschlitz, dass man keine größeren Pakete einwerfen kann. Einer von diesen Antiterror-Mülleimern wiegt 180 Kilo. Sicherheitsschleusen wie am Flughafen soll es an der Grand Central Station in New York aber nicht geben. Das wäre zu aufwendig und zu teuer. In Tunesien hat das Parlament ein Gesetz verabschiedet, das Frauen vor Gewalt schützen soll. Die Entscheidung fiel einstimmig. Damit werden in dem nordafrikanischen Land zum ersten Mal auch Opfer von häuslicher Gewalt geschützt. Das neue Gesetz erkennt körperliche, moralische und sexuelle Gewalt gleichermaßen an. Opfer sollen juristische und psychologische Hilfen bekommen. Die tunesische Frauenministerin sprach nach der Abstimmung von einem sehr bewegenden Moment und einem historischen Projekt. Tunesien gilt zwar als Vorreiter für Frauenrechte in der arabischen Welt, aber noch immer leiden viele Frauen dort unter Diskriminierung und Gewalt. In Wien hat jeder 2. Einwohner ausländische Wurzeln, darunter sind viele Muslime. 10.000 muslimische Kinder gehen in der österreichischen Hauptstadt in einen islamischen Kindergarten. 3 Monate vor der Parlamentswahl hat der Spitzenkandidat der konservativen ÖVP, Sebastian Kurz, jetzt vorgeschlagen, die Kitas zu schließen. Kritik kam prompt von muslimischen Verbänden, Sozialdemokraten und Grünen. Vor einem Jahr hatte es schon mal Diskussionen über die Kindergärten gegeben. Anlass war die Studie eines Islamwissenschaftlers von der Uni Wien. Darin steht, dass einige der Kitas von Salafisten und politischen Gruppen getragen werden. Kritiker sagen, die Regierung, die die Studie in Auftrag gegeben hatte, hätte sie umgeschrieben und dramatisiert.
Wissensnachrichten.
Antibiotika soll man immer so lange nehmen, wie es der Arzt verschrieben hat oder bis die Packung leer ist. Damit verhindert man, dass sich antibiotikaresistente Keime bilden. Also so habe ich das gelernt. Jetzt sagen Ärzte aus Großbritannien, aber das stimmt überhaupt nicht. Es reicht, wenn man Antibiotika absetzt, sobald es einem besser geht. Veronika von Boris aus unseren Wissensnachrichten, was stimmt denn bitte jetzt?
Es stimmt wahrscheinlich beides. Also die Autoren sagen, es gibt Erreger, die behandelt man am besten mit der herkömmlichen Antibiotikatherapie. Also viel, eher lange und wahrscheinlich auch gleich mit mehreren Wirkstoffen. Der Tuberkuloseerreger ist so ein Fall, aber auch Tripper. Das sind halt Bakterien, die beim Menschen sozusagen nicht natürlich vorkommen, die ihn gezielt krank machen. Die muss man mit Antibiotika quasi ausrotten, damit die keine Zeit haben zu mutieren und Resistenzen zu entwickeln. Und im Resistenzen entwickeln sind diese Erreger auch echte Profis.
Aber so wie du das sagst, sind die nur ein Teil des Problems.
Ja, und sogar nur der kleinere. Die meisten bakteriellen Infektionen, gegen die man ja Antibiotika verschreibt, werden durch Krankheitserreger hervorgerufen, die eigentlich jeder Mensch zu jeder Zeit mit sich rumträgt, auf der Haut zum Beispiel. Zum Problem werden die, wenn die an Körperstellen kommen, wo sie nicht hingehören. Wenn sie zum Beispiel eine Wunde infizieren. So ein klassisches Beispiel sind Staphylokokken, mit denen kann man sich zum Beispiel nach Operationen infizieren.
Und warum sind die jetzt anders?
Naja, wenn du gegen die ein Antibiotikum nimmst, dann schmeißt du die aus dem Teil deines Körpers raus, wo sie nicht hingehören. Aber ausrotten kannst du sie halt nicht.
Weil sie ja auf meiner Haut leben, hast du eben gesagt.
Genau, und dort sind sie auch dem Antibiotikum eben ausgesetzt und könnten mutieren und resistent werden. Das willst du verhindern. Zumal diese Bakterien auch gerne mal Resistenzgene untereinander austauschen, so von Bakterienart zu Bakterienart. Also dein Ziel wäre es, dass du nur so kurz wie möglich das Antibiotikum nimmst. Und ein guter Indikator ist da eben zu sagen, wenn es dir wieder gut geht, reicht's.
Okay, aber riskiert man dann nicht, dass die Infektion wiederkommt?
Also die Autoren der Studie sagen nein, dafür gibt es keine Hinweise. Sie sagen aber auch, bei vielen Krankheitsbildern fehlen Studien zur Minimalmenge an Antibiotika, die man braucht, um zu heilen. Fest steht aber, dass oft viel zu viel gegeben wird.
Also bei so einer Studie, da kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass es keine Kritik gibt. Das läuft ja gegen jeden medizinischen Rat.
Ja klar, es gibt Kritik. Das Interessante ist aber, dass die Kritiker jetzt nicht sagen, die Studie ist totaler Humbug, das stimmt alles nicht, sondern dass es eher Ärzte gibt, die jetzt halt Angst haben, dass ihre Patienten verwirrt werden. Also da wird es bestimmt noch Debatten zu geben.
Kommen wir von Antibiotika zu Bäumen in der Stadt.
Forscher aus Kanada, die haben sich in dem Computermodell mal angeschaut, welchen Einfluss Bäume auf das Stadtklima haben.
Okay, und der ist mit Sicherheit eher positiv, oder?
Ja, das ist jetzt auch nicht so überraschend. Bäume spenden Schatten, sind nett anzuschauen, machen frischen Sauerstoff. Aber, und das ist eben das Interessante, sie sind auch gut für eine Stadt, wenn sie ganz kahl sind und auch wenn sie ganz alleine irgendwo rumstehen.
Wie das?
Die Bäume brechen den Wind. Der pfeift dann halt nicht mehr so stark durch die Häuserschluchten und das macht es für Fußgänger viel, viel angenehmer. Durch Bäume sinkt auch der Druck, den der Wind auf Fassaden ausübt. Die bleiben dadurch wärmer. Das spart Energie. Bis zu 10% im Winter und 15% im Sommer sind drin.
Zuletzt reden wir noch über Sternenstaub.
Und zwar über Staub aus anderen fernen Galaxien. Astronomen aus den USA schreiben in der Studie, dass etwa die Hälfte aller Atome in der Milchstraße aus anderen Galaxien stammt. Eine Simulation der Forscher zeigt, dass intergalaktische Winde die fremde Materie in unsere Milchstraße gebracht haben könnten. Demnach geben Galaxien ständig große Mengen Gas und Staub ab, die dann teilweise von den Winden wegtransportiert werden. Diese Ströme ziehen mit einigen 100 Kilometern pro Sekunde durchs All und können so über Jahrmillionen von Galaxie zu Galaxie reisen. Aus diesen Atomen entstanden laut den Forschern wahrscheinlich teilweise auch unsere Planeten, Sterne und letztlich auch wir.
Vielen Dank, Veronika von Boris aus den Wissensnachrichten.
Wetter.
In der Südhälfte und im Osten kann es auch am Abend weiter regnen. Ansonsten geht der Tag trocken zu Ende. Morgen wendet sich das Blatt und es regnet vor allem im Norden. Der Rest kann sich auf einen Mix aus Sonne und Wolken freuen. Bei Höchsttemperaturen zwischen 20 und 24 Grad.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.